was noch eine sehr, sehr coole Bewegung ist, die wir gerade begleiten dürfen, auch deutschlandweit, ist, dass wir ja Teil der Green Team Netzwerk Deutschland Bewegung sind, die so ein bisschen ihre Ursprünge an der Alanus Hochschule gefunden hat. Da waren wir vor einigen Jahren Teil von einer kleinen Studie zu der Frage, was haben eigentlich so Mitarbeiternetzwerke, wie können die eine Nachhaltigkeitstransformation beschleunigen? Welche Rolle spielen die eigentlich? Und das auch so mal so ein bisschen wissenschaftlich zu betrachten, welche Wichtigkeit das einfach für uns in der aktuellen Zeit hat. Und ja, da sind wir seitdem im engen Austausch, auch mit regelmäßigen Treffen, auch vor Ort an der Alanus Hochschule, auch dann im Austausch mit anderen Unternehmen, die Mitarbeiternetzwerke in diese Richtung haben. Und ja, das ist total schön zu sehen, dass da jetzt wirklich auch mehr und mehr Fokus drauf kommt. Wir haben jetzt auch an einem Förderantrag mitgemacht, den jetzt auch bewilligt bekommen, aus einem europäischen Sozialfonds. Und jetzt wird tatsächlich das ganze Thema Green Team Netzwerk Deutschland offiziell gestartet und ausgerollt. Und das ist gerade ein riesengroßer Erfolg. Und wir freuen uns total, da irgendwie ein Teil von zu sein, ne? Um da auch wirklich nochmal zu schauen, wo in Deutschland gibt es Mitarbeitende, die etwas verändern wollen an ihrem Arbeitsumfeld und wie kann man sie unterstützen.
Und das ist Andrea Scholz, eine der Co-Founderinnen vom Team Green bei Vodafone. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, wenn wir einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende des Lebens machen. Begrüß mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Heute geht es um das Thema regeneratives Wirtschaften und die Betonung liegt in diesem Falle auf beiden Teilen, also auf Wirtschaften und eben regenerativ. Und wer vielleicht die eine oder andere Folge schon gehört hat, der weiß, dass es ein Thema ist, das immer wieder auftaucht, unter anderem zum Beispiel ja auch mit Laura Storm. Ich weiß nicht, wer Gelegenheit hatte, dieses Gespräch sich anzuhören. Da ging es genau auch um dieses Thema. Und die Frage, die ich persönlich ja auch extrem relevant finde und gleichzeitig auch super spannend finde, ist, wie kann man eigentlich regeneratives Wirtschaften in einem bestehenden Geschäftsmodell nachhaltig implementieren? Oder sowas wie kann man im laufenden Betrieb, also quasi ohne rechts ranzufahren, Impulse setzen, so kleine Akupunkturpunkte finden, um zum Beispiel gerade in dem Zusammenhang wirksam zu werden? Und was ich ja noch spannender finde, ist, wie kann man vielleicht sogar einen bestehenden internationalen Konzern dazu einladen, sich mit dieser Frage, ich würde mal sagen, am Anfang zumindest mal zu beschäftigen. Und das mache ich heute natürlich nicht wieder alleine, sondern das mache ich zusammen mit der lieben Andrea Scholz von Vodafone, die mir nämlich hier gerade virtuell gegenüber sitzt. Und deswegen zunächst erstmal herzlich willkommen, liebe Andrea.
Hallo, lieber Stefan. Schön, dass ich da sein darf.
Genau, vorab vielleicht so zwei, drei Sätze zu dir. Also die Andrea ist für mich sozusagen zum einen erstmal die personifizierte Beyond KPI-Inkarnation, weil sie nämlich jetzt mal so grob aus dem Bereich Finance und Controlling kommt und wahrscheinlich wie kaum einer andere weiß, was es heißt, KPI-driven zu arbeiten und vor allen Dingen, was es auch heißt, welchen Fokus ein internationaler Konzern gerade in Bezug auf KPIs hat. Und das Schöne an der Sache ist, dass sie nämlich gleichzeitig, das darf ich direkt vorneweg sagen, eine der Co-Founderinnen des sogenannten Team Green bei Vodafone ist. Das ist eine Gruppe von Menschen, ich würde sagen so like-minded people, die sich irgendwie gefunden haben. Vielleicht erfahren wir gleich mehr dazu, wie das eigentlich passiert ist. Also Enthusiasten, die sich mit dem Thema Regenerative Economy beschäftigen und gleichzeitig, wie ich ja schon sagte, das in einem internationalen Konzern machen und vor allem in einem laufenden, erfolgreichen Geschäftsmodell sich die Frage stellen, wie kann man das, ich mache das jetzt mal etwas offener, nachhaltiger gestalten mit aller Vorsicht. Und das ist natürlich hochspannend. Und deswegen mal zunächst so die allererste Frage an die Andrea. Andrea, kannst du dich an diesen, ich sag das ja immer so, diesen Magic Moment erinnern, so diese eine Initialzündung, vielleicht in dir, vielleicht in dieser Gruppe von Menschen, also fast sogar so ein bisschen die Frage, wie habt ihr euch gefunden? Also seid ihr irgendwie über den Campus gelaufen, auf einmal habt ihr euch angeguckt und wusstet, yes, we are like-minded oder wir müssen das irgendwie zusammen tun. Also so, ne, die Frage nach diesem berühmten ersten Moment.
Ja, der berühmte erste Moment. Also im Fall der Gründung des Team Green war es tatsächlich so, dass ich schon lange, eigentlich seit meiner Startzeit bei Vodafone und seit 2011 schon dort, mit einer Kollegin im Austausch war und uns das Thema schon immer ja, beschäftigt hat, Nachhaltigkeit. Wir waren aber beide, sind beide Controller und dachten so, was können wir machen? Es hat uns immer bewegt und wir kamen aber nicht so richtig in den Startschuss. Und irgendwann war der Moment, es ist mittlerweile 5, 6 Jahre her, ich kam irgendwie auch aus meiner ersten Elternzeit, hatte quasi ein Kind in die Welt gebracht und das war für mich persönlich nochmal ein ganz großer Auslöser, mir nochmal ganz anders Gedanken darüber zu machen, auf welche Zukunft wir zusteuern. Ja, und da hatten wir dann wirklich diesen Moment, ich weiß, wir saßen irgendwie bei uns in einem Think Tank und haben gesagt, okay, wir wollen loslegen. Es gab zu der Zeit auch noch nicht so viele offizielle Strukturen, wie es die heute im Unternehmen gibt. Es ist, stand alles noch in einem viel früheren Stadium und genau, wir haben überlegt, was können wir machen? Und der erste Gedanke war so ein bisschen, oh, wir brauchen so einen Pitch, wir brauchen so diesen einen Business Case, wir müssen mit irgendwas zur Geschäftsführung und irgendeine coole Idee pitchen. Und dann haben wir ja erst hin und her überlegt, was könnte das sein, haben noch 1, 2 Kollegen, Kolleginnen dazu genommen und haben aber gemerkt, boah, so ganz rund ist das noch nicht. Was genau wollen wir eigentlich pitchen? Ne? Was ist unsere Idee? Wir waren ja auch nicht in dem Sinne tief vom Fach, sondern wir sind vor allem da, ne, durch diese Überzeugung, dass etwas verändern wollen, gekommen. Und ja, und dann gab es tatsächlich einen sehr spannenden Moment, weil wir gemerkt haben, festgestellt haben, dass zur gleichen Zeit andere Kollegen und Kolleginnen sich genau die gleiche Frage gestellt haben. Die hatten sich auch so zu dritt zusammengetan und wir haben uns gefunden und werden dann in Momenten haben gesagt, warum starten wir nicht mit einem Netzwerk? Lasst uns erstmal einfach zusammenschließen, uns als Gruppe finden und festigen und dann überlegen, was ist eigentlich unser Pitch? Was kann unser Beitrag sein und unsere Wirkung im Unternehmen? Und wir hatten dann sehr großes Glück, dass wir kurz, sage ich mal, nach unserem Start, dass wir angefangen haben, uns regelmäßig zu treffen, ein großes Event bei uns am Campus hatten in Düsseldorf, das organisiert wurde. Und da haben wir uns ein bisschen drangehängt und hatten tatsächlich so einen richtig großen Kickoff, nenne ich es mal. Also mit ganz viel Sichtbarkeit, mit ganz vielen Kollegen, die bei diesem Event waren, die wir ansprechen konnten und erzählen konnten, was wir vorhaben, die wir mit irgendwie so in unser, sage ich mal, weiteres Netzwerk holen konnten. Und das war tatsächlich so ein richtig motivierender, super schöner Moment und ja, der Startschuss. Und das ist jetzt mittlerweile, das war 2019, ja, über 5 Jahre her.
Kannst du dich noch erinnern, das ist ja immer spannend, was war so denn so diese inhaltliche Komponente? Also war das irgendwie eine Frage oder war das irgendwie so eine Headline oder war das direkt irgendwie so eine Kampagne, sowas wie so, hast du dich schon mal gefragt oder so? Kannst du dich daran erinnern?
Du meinst bei dem Event?
Ja, ja, genau. Also irgendwie, wie seid ihr ins Gespräch gekommen? Also ihr habt da gestanden, hattet grüne Pullis an oder wie war das? Also so
jetzt. Wir hatten tatsächlich rote T-Shirts an mit einem Team Green Logo drauf. Also ja, okay. Wir haben auch geschaut, dass man uns erkennt. Ja, wie haben wir die Leute angesprochen? Wir sind ganz aktiv auf sie zugegangen, haben gesagt, also es war auch in einem Kontext von einem Nachhaltigkeitsthema dieses Event und wir haben gesagt, hey, wir wollen aus der Mitarbeiterschaft Veränderung treiben. Hast du Bock, uns zu folgen? Hast du Bock, mitzumachen? Wir haben viele Ideen. Was können wir am Standort machen? Ne? Welche Formate wollen wir ins Unternehmen tragen? Zu der Zeit war auch noch gar nicht so ganz klar, wo unsere Reise hingeht. Aber das Spannende war trotzdem, dass wir auf super viel Interesse gestoßen sind und wir erstmal wirklich gestartet haben, die Kollegen, Kolleginnen auch einfach in unserem internen, ich nenne es jetzt mal internen Facebook, ne? Also internen Kommunikationstool sozusagen zusammenzubringen und dann dort anzufangen, mit den Menschen in Kontakt zu treten.
Und wie war so, okay, genau, jetzt hast du ja gerade einen Punkt angesprochen. Vielleicht können wir da sogar nochmal so eine Art Double-Click machen, weil vielleicht ist es ja sogar so, dass andere auch die Erfahrung machen. Also Interesse wecken, ach, das ist aber spannend, ist ja das eine. Mhm. Ins Handeln kommen, also wirklich auch irgendwie belastbar was zu machen, ist ja immer noch mal der nächste Schritt. Also jetzt wahrscheinlich nicht nur in Unternehmen und schon gar nicht nur bei Vodafone, sondern ich würde fast sagen überall. Wie sah so der Prozess aus? Also wie habt ihr im wahrsten Sinne des Wortes dann diese Community auch irgendwie aktiviert, damit, ja, wie soll ich sagen, ins Leben irgendwas kommt und irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes Belastbares auch entstehen darf?
Ja, also ich glaube, man muss immer differenzieren, dass gerade so ein Netzwerk aus verschiedenen Arten von, ich nenne es jetzt mal Aktivitätsgrad, besteht. Es gibt so dieses ganz aktive Kernteam, ne? Das sind die wirklich einfach so richtig Bock haben, da auch Zeit zu investieren. Das ist ja auch etwas, was man dann irgendwie noch zusätzlich zur Hauptrolle im Unternehmen macht und ja, wo man einfach wirklich richtig Bock drauf haben muss. Und dieses aktive Kernteam, das hat sich halt seitdem immer gehalten und gefunden und hat sich verändert. Es sind Kollegen, Kolleginnen dazugekommen. Es sind auch wieder welche rausgegangen, sind welche aus dem Unternehmen gegangen, aber auch im Unternehmen geblieben und haben sich wieder zurückgezogen. Und all das darf auch sein, ne? Das ist manchmal ja auch so eine begleitende Phase. Genau, ich für mich habe gemerkt, dass es seitdem so ein elementarer Bestandteil von mir ist, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, das nicht aktiv zu machen. Genau, aber deswegen war das, glaube ich, so ein bisschen die Unterscheidung, die man treffen muss. Wir hatten einerseits dieses Kernteam und dann hatten wir die Menschen, die wir erreichen wollten und kamen dann natürlich sehr schnell an die Frage, womit wollen wir die eigentlich erreichen? Was ist hier eigentlich unser Auftrag? Und das ist ganz spannend, weil da haben wir tatsächlich so über diese jetzt mehr als 5 Jahre auch eine total lange Reise hinter uns, weil, wie ich schon sagte, damals gab es noch nicht so intensive offizielle Strukturen wie heute. Das heißt, wir haben uns auch so ein bisschen mit verändert. Ne? Es hat sich ein großes Sustainability-Team nach und nach aufgebaut. Und da haben wir dann auch wirklich in der Zeit immer geschaut, wie können wir gut zusammenarbeiten? Also welche Lücke können wir füllen, die man auch gut aus der Mitarbeiterschaft füllen kann? Weil natürlich sind wir nicht diejenigen, die da sicherstellen, dass wir, sag ich mal, die Regulierung erfüllen. Das machen natürlich alles offizielle Fachfunktionen, sage ich mal. Ne? Aber wir haben halt schnell für uns festgestellt, dass wo wir wirken können, ist wirklich bei dem Thema Awareness und Engagement, nenne ich es mal. Das heißt, wie können wir Kultur, DNA beeinflussen, so ein bisschen diese Ebene des Mindsets im Unternehmen. Und genau, da haben wir dann tatsächlich, glaube ich, die Leute einfach erreicht über Formate, die ankamen. Also eins unserer ersten Launches, eine Idee von einer tollen Kollegin war, dass wir ein Meet and Green eingeführt haben, so nennen wir es. Das gibt es auch tatsächlich bis heute. Das ist jetzt erstmal was relativ Simples, aber es stößt auf super viel Interesse. Es ist einfach eine halbe Stunde in der Mittagszeit, einmal im Monat, ein Termin, den wir anbieten. Das ist eher einer zum Reinhören. Also ich sag mal eher etwas Konsumierendes, Passives. Das heißt, man wählt sich ein und lauscht einfach, hört zu, bekommt tolle Impulse von vielen, auch vor allem externen Rednern oder Vortragenden, die dazukommen. Ganz unterschiedliche Themen, sei es branchennah, dass sich, sage ich mal, ein Fairphone vorstellt, aber sei es auch, dass jemand kommt und etwas zum Thema nachhaltiges Banking vorträgt. Wir hatten natürlich auch schon das Thema regeneratives Wirtschaften. Da war eine Kollegin von der Alanus Hochschule. Genau, also unterschiedlichste Themen. Und wir haben halt gemerkt, dass das auf großes Interesse stößt. Und das war so ein fester Anker, den wir gesetzt haben, wo wir gemerkt haben, ach guck mal, die Leute kommen rein, es werden am Ende auch nochmal Fragen gestellt. Ein erster Interaktionspunkt.
Und jetzt hast du ja schon erwähnt, das ist so ein Format, glaub ich verstanden, auch eines der ersten. Aber jetzt mal nur bei den Formaten bleiben. Du hast ja auch gesagt, das war ein Prozess über die letzten 5 Jahre. Also es haben sich weitere Formate, vielleicht auch sogar ja so der berühmte Ripple-Effekt dafür gesorgt, dass dann auch andere Dinge sich angedockt haben, weil das ja auch, also Regenerative oder regeneratives Wirtschaften, ich weiß, dass wir das ja auch teilen, die Ansicht, ist ja kein monothematisches irgendwie Silo-Thema oder so, sondern eher wie so eine Art Querschnitt, ne, was so ganz viele Andockpunkte hat und so. Vielleicht magst du da nochmal was zu sagen. Also auf der einen Seite so, welche Formate haben sich noch entwickelt und vielleicht sogar in dem Zusammenhang auch irgendwie, wie ich schon sagte, so andere Kooperationen oder so auf natürliche Art und Weise vielleicht auch daraus entstanden sind, ne?
Ja, total gerne. Also ich sag mal so, zu unseren festen Formaten ist jetzt in den letzten 1-2 Jahren vor noch ein Format hinzugekommen, das nennen wir Green Exchange. Da war vor allem unser Wunsch, Räume zu öffnen für Austausch. Das ist auch tatsächlich, die Idee ist auch entstanden so ein bisschen mit unserer Regenerative Leadership Journey, die wir ja beide teilen, dass ich gemerkt habe, okay, es geht halt auch vor allem um diese Beziehungsebene, ne? Dass einfach mal auch egal ist, wer ist in welcher Funktion, sondern dass man einfach merkt, da ist dieser gemeinsame Nenner, wir wollen uns austauschen. Und das Format machen wir so, dass wir sagen, es ist so ein bisschen von Kolleginnen für Kolleginnen, wer ist schon tiefer in einem Thema drin, wer hat Interesse an einem Thema und wie können wir diese Menschen zusammenbringen. Und das sind tatsächlich auch ganz bewusst eher Themen aus dem privaten Umfeld an der Stelle, weil wir merken, da kommen dann oft die Interessensfelder zusammen, sei es der Naturgarten, die Wärmepumpe oder. Also wirklich dann auch faszinierend, was für ein Elan und auch was teilweise für ein technisches Know-how mit reingebracht wird und wie man da wirklich voneinander lernen kann und wie auch vor allem nach diesem Green Exchange dann danach der Austausch noch stattfindet zwischen den Menschen. Und ich glaube, das ist so wichtig, ne? Diese Momente zu finden, zu merken, ach guck mal, da ist der gemeinsame Nenner und da entsteht dann was raus, ne? Gar nicht nur auf diesem speziellen Thema, sondern auch dann darüber hinaus. Genau, das ist ein Format, was wir etabliert haben und was auch sehr, sehr gut ankommt. Außerdem bieten wir jetzt regelmäßig The Week an. The Week ist auch ein Format, was sich vielleicht viele der Zuhörer, Zuhörerinnen kennen. Ich erkläre es trotzdem einmal kurz. Es ist ein dreiteiliges Videoformat von Frederic Laloux und seiner Frau ins Leben gerufen. Und es geht so ein bisschen darum, entlang der Theory U in unsere aktuelle Situation, in eine Reise in die Zukunft einzutauchen und sich sowohl im ersten Film nochmal ganz emotional dem Thema zu öffnen, sich anzuschauen, die Fakten anzuschauen, was kommt eigentlich auf uns zu. Aber nicht nur die Fakten, sondern begleitet von sehr persönlichen Geschichten darüber, was das mit einem macht. Dann geht es im zweiten Teil darüber, um die Frage, wie sind wir eigentlich dahin gekommen und geht es eigentlich auch irgendwie anders? Was ist dieses Narrativ, in dem wir leben und wie können wir dieses Narrativ auch umschreiben? Und auch so die bekannten Kipppunkte in der Gesellschaft. Und im dritten Teil geht es dann um diesen, was kann ich eigentlich tun? An welchen Stellen kann ich ansetzen? Von der Arbeit über die politische Aktivität, über mein, sage ich mal, privates Umfeld und. Also sehr, 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 sehr aktivierend, motivierend geht man da raus. Und das Spannende an dem Format ist aber auch, es ist halt eine Gruppenerfahrung. Also auch da ist es wieder das gemeinsame Erleben. Es ist das gemeinsame Film schauen, aber dann vor allem darüber in den Austausch zu gehen im Anschluss. Und das ist natürlich schon ein Format, es ist sehr emotional, es wird sehr persönlich und auch die Gespräche, die da entstehen, das sind jetzt nicht die Gespräche, die man sonst immer unbedingt mit Kollegen, Kolleginnen am Mittagstisch führt, ne? Und sich da wirklich mal diesen Raum zu nehmen und das gemeinsam zu erleben, ist sehr, sehr wertvoll, auch mit vielem schönen Feedback. Und ja, da sind wir sehr aktiv dabei, das zu verbreiten, um nochmal ein Beispiel zu nennen. Und vielleicht, weil du auch sagtest, was ist noch so daraus entstanden, also was noch eine sehr, sehr coole Bewegung ist, die wir gerade begleiten dürfen, auch deutschlandweit, ist, dass wir ja Teil der Green Team Netzwerk Deutschland Bewegung sind, die so ein bisschen ihre Ursprünge an der Alanus Hochschule gefunden hat. Da waren wir vor einigen Jahren Teil von auch von einer kleinen Studie zu der Frage, was haben eigentlich so Mitarbeiternetzwerke, wie können die eine Nachhaltigkeitstransformation beschleunigen? Welche Rolle spielen die eigentlich? Und das auch so mal so ein bisschen wissenschaftlich zu betrachten, welche Wichtigkeit das einfach für uns in der aktuellen Zeit hat. Und ja, da sind wir seitdem im engen Austausch, auch mit regelmäßigen Treffen, auch vor Ort an der Alanus Hochschule, auch dann im Austausch mit anderen Unternehmen, die Mitarbeiternetzwerke in diese Richtung haben. Und ja, das ist total schön zu sehen, dass da jetzt wirklich auch mehr und mehr Fokus drauf kommt. Die haben jetzt auch an einem Förderantrag mitgemacht, den jetzt auch bewilligt bekommen, aus einem europäischen Sozialfonds. Und jetzt wird tatsächlich dieses ganze Thema Green Team Netzwerk Deutschland offiziell gestartet und ausgerollt. Und das ist gerade ein riesengroßer Erfolg. Und wir freuen uns total, da irgendwie ein Teil von zu sein, ne? Um da auch wirklich nochmal zu schauen, wo in Deutschland gibt es Mitarbeitende, die etwas verändern wollen an ihrem Arbeitsumfeld und wie kann man sie unterstützen? Einerseits über Netzwerkarbeit, über Weiterbildung, aber auch einfach über Austausch und Netzwerkveranstaltungen regionaler Art. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich da gegenseitig zu unterstützen.
Nur weil wir da jetzt gerade sind, wenn ich jetzt zuhöre und sage, ach krass, wusste ich gar nicht. Wo gibt's da die Möglichkeit, sich relativ easy zu connecten? Also finde ich das einfach, wenn ich das google oder weiß ich nicht, wie.
Am besten hast du da über LinkedIn. Eine Idee? Okay. Bei LinkedIn gibt es tatsächlich eine Gruppe, die heißt Green Team Netzwerk Deutschland. Und wenn man da einmal auf Folgen klickt, sollte man alle Infos bekommen, auch zu den Veranstaltungen, die jetzt anstehen und auch die Kontaktinformationen, wo man sich melden kann, wenn man in diesem Netzwerk irgendwie aktiv oder auch zuhören, passiv gerne dabei sein möchte, weitere Infos bekommen möchte.
Okay. Genau, ich will noch mal einen Schritt weitergehen, auch in dem Zusammenhang, weil du ja auch sagst, also auch unternehmensübergreifender Austausch heißt ja eben Erfahrungen teilen und Erfahrungen gibt's ja natürlich die Success Stories, die wir alle am liebsten erzählen, boah, krass, hier alles super gelaufen, aber es gibt ja auch so ein bisschen the other side of the coin sozusagen, also die dunkle Seite so ein bisschen, wo man auch sagt, also nennen wir es mal Herausforderungen, manchmal ja sogar Probleme, also Dinge, wo wir auch merken, okay, da kommen wir auch an unsere Grenzen. Da ist natürlich vielleicht auch in dir oder in Menschen ja so ein innerer Wunsch, ach, das wäre doch jetzt schön, wenn das ist, aber das System, das Geschäftsmodell, die Organisation sagt, ja, das ist so, aber leider hier jetzt noch nicht. Und da gehört sicherlich ja auch zu und deswegen auch an der Stelle durchaus mal die Einladung, also nicht, dass wir jetzt hier vielleicht alle abdecken, aber auch da einfach mal nochmal so Erfahrungswerte teilen, die vielleicht jetzt nicht nur Vodafone-spezifisch sind, sondern die ihr da in diesem Austausch ja auch miteinander merkt. Ne? Okay, ah, da kommen wir alle eben an die Punkte, wo wir merken, verschlossene Türen oder irgendwie noch nicht weit genug, was immer auch jetzt weit heißt. Also wie gesagt, wir jetzt nicht hier irgendwie den Eindruck erwecken, als wenn wir erleuchtet wären. Ich will nur sagen, wo man merkt, ah, da würde mehr gehen, aber es kommt halt im Moment noch an seine Grenzen. Und eins ist sicherlich, und deswegen auch die Frage, die ist ja so Regulatorik versus Consciousness. Also weißt du, so, ah, alles klar, aber irgendwann treffen die beiden ja nun mal aufeinander. Ne? Und da wahrscheinlich eher so fast die offene Frage, fast ein bisschen rhetorisch, den einen richtigen Weg wird es nicht geben, aber was sind so zwei, drei Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast, auch mit deinem oder mit eurem Team Green, aber auch unternehmensübergreifend? Was ist das so, was, wenn ich das jetzt so höre und jetzt, wie gesagt, da jemand sieht's und sagt, naja, nette Idee, ich habe nur sofort 20 Argumente, warum das bei uns nicht funktioniert, ne, so dieses berühmte...
Ja, also ich glaube, eine Erkenntnis, die wir vor allem auch in diesem Netzwerk gefunden haben, war erstmal, dass das Setting super individuell ist. Also jedes Unternehmen befindet sich an einer anderen Stelle in der Reise. Das hat erstmal große Auswirkungen dafür, welche Art von Netzwerk es braucht. Es gibt zum Beispiel Green Teams, die werden offiziell gegründet und dann gibt, also sag ich mal, von einer Nachhaltigkeitsabteilung oder von einer Führungsebene, die sagen, hey, wir wollen das, wir brauchen das, wir haben diesen Need erkannt und wir suchen jetzt die Leute. Und dann gibt es die sich von unten heraus bilden. Dann gibt es die, sage ich mal, eher sehr, sehr eng im Unternehmen verzahnt sind und sagen, hey, wir wollen genau diese Lücken füllen und wir wollen gucken, wo können wir gut zusammenarbeiten und wo können wir unterstützen. Das ist auch sowas, so arbeiten wir zum Beispiel sehr, sehr stark bei uns im Green Team, bei Vodafone. Und dann gibt es aber auch die, sage ich mal, ein bisschen aktivistischer, ein bisschen reibender unterwegs sind. Ne? Das heißt nicht, dass man nicht auf beiden eben sagt, man möchte vielleicht auch das Ambition-Level nochmal hochsetzen und Challenger sein im Unternehmen. Aber auch das kann man wieder auf sehr unterschiedliche Art und Weise machen. Also von daher, ich glaube, das ist erstmal, klar, genau, es gibt nicht diesen Blueprint. Nichtsdestotrotz haben wir auch einen Leitfaden geschrieben in diesen Netzwerken, gesagt, was sind denn trotzdem so die ersten Schritte und so die Erfolgsfaktoren, die es braucht, um da überhaupt einmal loszulegen. Ne? Also ich glaube schon, dass man sich da sehr viel, so individuell es auch ist, man sich trotzdem viele Tipps geben kann. Ne? Ich glaube, eine Herausforderung, vor der wir generell alle stehen, und das trifft wahrscheinlich auch nicht jetzt nur auf, sag ich mal, die ökologischen Netzwerke zu, sondern auch auf die für andere Themen sich einsetzen, ist vor allem das Thema, wie dringe ich eigentlich durch? Ne? Wie bekomme ich auch mit meinen Themen, wie bekomme ich Gehör dafür und Reichweite? Und da merken wir auch gerade, dass wir auch noch mal so ein bisschen aus unserer Komfortzone raus müssen, dass wir viel mehr auch so in dieses Branding und nach draußen gehen und zu erkennen, wie wichtig gute Kommunikation ist. Ne? Die Inhalte können halt noch so gut sein. Es ist einfach so viel, ich nenne es mal Neues da draußen. Man merkt, die Leute sind irgendwie alle satt von vielen Informationen. Man weiß auch gar nicht, wo man anfangen soll. Ne? Und wie kommt man da durch, damit man halt auch überzeugen kann und dann mit diesen Formaten sozusagen Veränderung treiben kann. Also das ist das eine, so ein bisschen dieses Durchdringen und Kommunikationsskills aufbauen. Ja, dann gibt es sicher, haben viele von uns die Erfahrung gemacht, dass wir manchmal einfach so dieses Geduldsthema lernen müssen. Also wir haben schon auch, man hat immer mal wieder Frustrationsmomente, wo man weiß, hey, das ist doch die Idee, das braucht es jetzt unbedingt. Und dann so die Erkenntnis von, ach Mist, irgendwie komme ich noch nicht durch. Ne, es ist vielleicht auch noch zu früh. Also wir haben jetzt tatsächlich auch Momente, wo wir merken, cool, die Themen, die wir vor 2 Jahren vielleicht anstoßen wollten und es war noch nicht der Zeitpunkt, die kommen jetzt. Und das war zwar vor 2 Jahren super frustriert, aber umso schöner ist es jetzt. Und ich glaube, so ist es so ein bisschen rollierend. Ne? Da sind wir auch wieder beim Thema, ja, Ambition Level und wo steht man eigentlich? Ne? Und das ist sicher etwas, klar, man muss sicher mit seiner Arbeit versuchen, dieses Ambition Level zu beschleunigen. Ne? Was sind die relevanten Stakeholder und wie erreiche ich die eigentlich? Und da ist es gerade auch ganz spannend zu sehen, welche Rolle das Thema Regeneration spielt. Weil wir, glaube ich, ja alle gerade auch in der Gesellschaft merken, ne, so dieser reine Begriff der Nachhaltigkeit, der hat sowas bekommen von, oh ja, irgendwie Regulierung und irgendwie alles viel und irgendwie auch eigentlich, es fehlt so ein bisschen das Schöne, das Überzeugende.
Verzicht und es ist, den Rücken blutig hauen und ja und Askese und so weiter.
Voll, genau. Und das ist sicher auch was wir auch irgendwann mehr und mehr gespürt haben, ne? Dass es irgendwie immer schwieriger war, da das Schöne rauszukitzeln und die Leute so von dieser, ja, sag ich mal, das, was einen selber tagtäglich antreibt, diese Überzeugung, dass wir von einer viel, viel schöneren, wertschätzenderen Zukunft sprechen. Und das schafft halt das Thema Regeneration sehr schön, weil wir halt merken, wir brauchen halt auch einfach wieder diese, vielleicht auch manchmal utopische, aber in vielen Stellen auch realistische Vision, diesen gemeinsamen Nenner von diesem Morgen und von diesem etwas wieder herstellen, etwas wieder schöner machen, sei es die Ökosysteme, sei es irgendwie die Beziehungen in unserer Gesellschaft, sei es aber auch, wie wir mit uns selber umgehen und wie gesund wir uns fühlen und was unser Stresslevel macht. Und das war tatsächlich auch jetzt so in den letzten 2 Jahren eine spannende Reise, weil wir gemerkt haben, dass wir als, sag ich mal, eher ökologisch orientierte Bewegung gemerkt haben, dass es nicht nur der Business Case ist und ne, die Prozesse und, sondern dass es eigentlich auch die Kultur ist und die innere Nachhaltigkeit und all diese Themen, die auch ja hinter dem Regenerativen führen, stecken. Und wir haben uns dann in dem Zuge mit Kollegen aus anderen Netzwerken eng zusammengeschlossen. Wir haben ein ganz tolles Mindfulness-Netzwerk bei Vodafone, die wirklich auch großartige Angebote schaffen für uns alle. Und genau, und wir haben noch zum Beispiel ein interkulturelles Netzwerk, um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Und da haben wir dann gemerkt, hey, schaut mal, da ist eigentlich dieser gemeinsame Nenner, der steckt hinter dem regenerativen Ansatz, dass es eigentlich genau die Verknüpfung dieser Ebenen ist und dass wir aufs gemeinsame Ziel zusteuern aus anderen Richtungen. Und die Frage ist, wie wir das verknüpfen können. Und da hatten wir haben auch verschiedene Impuls-Sessions immer mal zum Thema regeneratives Führen im Unternehmen gemacht. Und ich habe oft gespürt, dass der größte Resonanzpunkt oft tatsächlich auch bei der inneren Nachhaltigkeit ist, weil dieser ganz konkrete Stress, den viele von uns spüren, ne, dieses, wie gehe ich mit mir selbst, aber auch vielleicht mit meinem Team, wenn man in einer Führungsrolle ist, wie schaffe ich auch irgendwie da auch die rückliegenden Zeiten gemeinsam gut zu managen, auch produktiv mit tollen Ergebnissen, dass diese innere Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großer Resonanzpunkt ist und in meinen Augen auch eine große Chance, um über den Weg dann auch in die äußere Nachhaltigkeit zu kommen. Also so diese Erkenntnis von, das eine geht nicht ohne das andere. Und das finde ich auch eine sehr wertvolle Entwicklung zumindest, die wir da gerade erleben.
Okay, jetzt höre ich dir natürlich zu und auch hier völlig klar, du rennst offene Türen ein und wir beide sind ja in dem Sinne auch, wie du schon erwähntest, like-minded people, wir sind Teil einer gemeinsamen Reise. Und gleichzeitig gibt's aber eben auch, und das teilen wir ja auch, so einen kritischen Blick, ne, zu sagen, naja, gibt jetzt ja auch andere Argumente, die da irgendwie im Raum liegen, ne? Also so im Sinne von, naja, aber Regeneration, Mindfulness, Recovery, also Stressabbau und so, sind alles schöne Themen, aber ganz ehrlich, eher was für den privaten Bereich. Ne? Also so die Frage, warum muss ich jetzt als Geschäftsmodell, also wenn ich jetzt sozusagen das personifizierte Geschäftsmodell wäre, dafür sorgen, dass das irgendwie innerhalb meines Daily Business passiert? Das kann doch irgendwie, wie gesagt, die Andrea, dann ist ja schön, dass sie da so einen Zugang hat, aber zu Hause kann die sich aufs Kissen setzen und ja dafür sorgen, dass ihr Stress abgebaut wird. Also jetzt mal durchaus an uns beide so ein bisschen die challenging Frage. Ist da irgendwie Performance versus Regeneration oder ist es eigentlich eher sogar sowohl als auch und das Beste aus allen Welten? Also das ist ja, ne, so was ich meine ist, lass uns mal kritisch da drauf gucken, weil das ist ja auch ein Argument, das durchaus ein Problem und eine Herausforderung sein könnte in dem Zusammenhang. Oder siehst du das anders?
Ja, gute, richtige, spannende Frage und da machen wir uns natürlich auch viele Gedanken zu. Also ich glaube, oder ich bin der Überzeugung, dass Performance und regeneratives Führen einhergehen, zusammengehen müssen. Ich finde, es gibt ein paar schöne Beispiele, die das auch sehr, sehr anschaulich machen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist so ein bisschen diese Betrachtung des sogenannten High-Beaters, in dem sich unser Gehirn befinden kann oder sich oft befindet. Und das tut es, wenn wir in einer sehr gestressten Situation sind. Und was passiert in diesem Moment, wenn wir in diesem High-Beater sind? Wir können linear denken, also so ein bisschen Fight-or-Flight-mäßig, ne? Also das ist ein sehr, sag ich mal, eingegrenzter Raum, in dem wir da unterwegs sind. Und wir müssen es halt schaffen, aus diesem Modus rauszukommen. Und das gar nicht nur, weil wir das große Ökosystem, den Planeten retten wollen, sondern weil die Komplexität all unserer unternehmerischen Herausforderungen auf einem Level angekommen sind, die das brauchen. Also wir werden nicht in der Lage sein, dieses systemische Denken, was es ganz, ganz dringend braucht und was wir unbedingt einfach auch etablieren und schulen und lernen müssen, das schaffen wir nicht unter einem super gestressten Mindset. Und das betrifft Unternehmen genauso wie Politik, genauso wie, ne? Also ich finde, das ist so ein schönes, sehr anschauliches Beispiel, was auch wissenschaftliche Grundlagen hat. Es zeigt, hey, da ist ein Zusammenhang, ne? Wir müssen wieder da in einen anderen Modus finden. Und ein anderes Beispiel, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein spannendes Gespräch mit einem Bekannten, einem Unternehmer, der hat zum Beispiel erzählt, sie haben sich mal so den Erfolg ihrer Projekte angeschaut in den letzten Jahren und haben festgestellt, dass die erfolgreichsten Projekte die waren, wo wirklich eine sehr enge Beziehungsebene bestand zu dem Partner im Projekt. Und dass die, wo es nicht so erfolgreich war oder es keine Folgeprojekte gab, vor allem die waren, wo diese Beziehungsebene nicht so ausgeprägt war. Das heißt, auch da wieder so ein ganz klares Beispiel von, es braucht diese Beziehungsebene, die wir wieder aufbauen müssen. Ne? Mal ganz unabhängig davon, dass wir sehen, was mit Menschen passiert, wenn sie in einem Umfeld arbeiten, in dem sie aufblühen, in dem sie mehr Energie bekommen, als es ihnen nimmt. Was passiert mit Kreativität und Innovationskraft und Zusammenhalt und auch irgendwie in stürmischen Zeiten das Ding zu rocken. Ne? Das braucht es halt. Und ich habe auch, um nochmal auch ein drittes Beispiel zu bringen, das ist jetzt gar nicht aus meinem Vodafone-Kontext, sondern eher aus einem privaten Kontext. Ich habe letztes Jahr ein Sabbatical gemacht für 3 Monate, was ein sehr, sehr schönes Privileg war, dass ich das machen durfte. Und habe in der Zeit in der Landwirtschaft ein bisschen gearbeitet. Ich wollte gerne raus in die Natur, raus aufs Feld, so auch nochmal diese Verbindung zur Natur, ja, auch nochmal anders erleben. Oder was heißt anders erleben? Überhaupt mal erleben und nicht nur drüber sprechen. Und ich war da an einem ganz wunderbaren Ort, der Humuswerkstatt. Das ist so ein permakulturell geprägtes Marktgartensystem. Und das war für mich nochmal so ein lebendiges Beispiel von regenerativem Miteinander. Mal ganz unabhängig davon, dass ihr Produkt sehr regenerativ ist auf die Art und Weise, wie sie Landwirtschaft betreiben. Aber auch in dem Miteinander. Das war wirklich so ein Ort, wo aufeinander Acht gegeben wurde, wo zugehört wurde, wo wirklich auf Augenhöhe Transparenz geschaffen wurde. Was wird eigentlich wann wie gemacht? Wo die mehr Erfahrung hatten, die weniger Erfahrung hatten, immer sich die Zeit genommen haben, sie einzubinden, zu schulen, zu erklären, was wie wo. Wo aber trotzdem genauso bei jedem gefragt wurde, was sind deine Ideen? Also es war immer klar, warum machen wir was wie und wie können wir es besser machen? Und es ist dadurch ein super, ich nenne es jetzt auch mal produktives Miteinander entstanden. Und man konnte auch erleben, dass dort viele Menschen hinkommen, einfach weil es dort so energiebringend ist, nenne ich es mal, ne? Um dort teilweise auch richtig hart mitzuarbeiten und anzupacken. Aber das war so ein Beispiel von, schau mal, wenn man diese Kultur schafft, dann kommen die Leute gerne und dann gehen sie auch gerne die extra Meile und dann entsteht etwas total Schönes. Und ich glaube, das war jetzt ein sehr kleiner Kontext, aber das kann man eigentlich auf jedes Unternehmen übertragen. Und die große Frage ist sicher, wie kommen wir dahin, ne? Weil das klingt jetzt irgendwie alles so schön. Aber natürlich ist das in der Umsetzung jetzt nicht einfach. Es ist auch super vielseitig, ne? Aber da sind es, glaube ich, dann auch wieder genau diese kleinen Ripple-Effekte. Womit kann man anfangen? Was sind so die kleinen ersten Impulse, die man zum Beispiel in einem Team setzen kann? Wie kann man auch da diese Vertrauensbasis schärfen und diese auch psychologische Sicherheit, ne? Ja, und ich habe aber schon, also zumindest beobachte ich es bei uns im Unternehmen, dass da sehr, sehr viel in Bewegung ist und ja, da viel entsteht.
Mhm. Ich will nochmal was dazulegen, weil ich auch hier natürlich völlig konform gehe, aber nur damit die Leute jetzt nicht den Eindruck haben, dass es jetzt hier so, aber ne, es ist für mich exakt übrigens ja auch ein ganz spannender Punkt, den wir jetzt gerade mal beleuchten, ist nämlich zum einen überhaupt erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dass Performance und Regeneration zum einen sich nicht ausschließen, dass es sicherlich immer um die gesunde Balance geht, also jetzt nur auf dem Kissen sitzen, nein, auch nicht die Idee. Allerdings eben genau Squeezer, sag ich mal, eine Squeezer-Mentalität aufzubauen, wissen wir auch, ist irgendwie auch kein belastbares Modell mehr. Das heißt also, ich finde es ja auch ganz spannend, weil für mich ist es übrigens so, die Leistungsfähigkeit eines Organisationsmodells hängt für mich unmittelbar mit der Entscheidungsfähigkeit zusammen. Das heißt also, je entscheidungsfähiger eigentlich ein System ist, und jetzt nennen wir es mal eine Gruppe von Menschen, desto leistungsfähiger ist sie. Die Rechnung ist fast denkbar einfach. Wie du schon auch richtig sagst, wenn die Systemanteile jetzt mal sehr technisch ausgedrückt unter einem maximalen Stresslevel nur agieren, also überhaupt keinen klaren Blick mehr haben, ist es fast sogar linear ableitbar, dass die Qualität der Entscheidung irgendwie nicht, also zumindest nicht mittel- und langfristig, irgendwie aufrechterhalten kann. Kurzfristig okay, aber mittel- und langfristig eigentlich nicht. Deswegen ist es im Grunde für mich, wie du auch schon sagst, gar keine Frage von, okay, wie kann man das implementieren, ein Geschäftsmodell, aber eben immer so, dass es natürlich zum einen passend ist, weil auch hier muss man ja sagen, völlig branchenübergreifend gibt es nicht diesen einen Blueprint, aber gleichzeitig irgendwie mal zu überlegen, wie kann man es eigentlich implementieren, weil es sogar valide KPIs gibt. Deswegen ja auch so Beyond KPI heißt ja eben, es gibt dahinter was, was maximale Auswirkungen auf auch die Leistungsfähigkeit eines Geschäftsmodells hat. Da bin ich total von überzeugt. Und gleichzeitig, was du auch sagst, Beziehungsebene, also diese drei Ebenen, Qualität der Beziehung zu mir selber, Qualität der Beziehung zu anderen und Qualität zu irgendwas Größerem, das ist ja auch so die Idee, sagt man ja auch, macht eigentlich die Qualität des Lebens aus, jetzt mal sehr pathetisch ausgedrückt. Aber wie du auch sagst, ist, es gibt ja sowas ganz Einfaches, jetzt natürlich so mit meinem Sportkontext, wo man die Leute auch fragt, was macht es denn so aus? Dann, na, manchmal auch so, wenn irgendwie, keine Ahnung, jemand hat eine Weltmeisterschaft gewonnen oder wie auch immer, muss man noch nicht, oder ein Spiel gewonnen, dann ist ja auch spannend, wo häufig dann die Antwort herkommt. Dann ist es ja irgendwie coole Taktik, coole Strategie, was auch immer, aber häufig kommt irgendwie, was wir so als Teamspirit bezeichnen. Ne? Ja, irgendwie haben wir eine gute Verbindung und so weiter. Und das Spannende ist doch an der Stelle, es gibt irgendwie offensichtlich ein KPI, nennen wir ihn mal Teamspirit, den man zum einen nicht messen kann, weil das wäre ja eine spannende Frage. Wie misst man den? Und trotzdem erwähnt den fast jeder, also zumindest sehr häufig, wenn es irgendwie darum geht, warum hat das hier im Team gut funktioniert. Na, und das ist irgendwie auch total spannend. Also es gibt offensichtlich eben eine Area oder ein Feld, das kreiert wird, das offensichtlich aus der Verbindung von den Menschen entsteht und automatisch etwas entstehen kann, was wir mit so harten KPIs dann messen können und wollen. Das finde ich irgendwie total spannend und deswegen will ich das nochmal unterstreichen. Und gleichzeitig möchte ich gerne aber auch die Story, die du zum Beispiel zuletzt geteilt hast, also diese Erfahrung mit Permakultur mal nutzen, um auch nochmal so einen anderen Bereich gerade mal mit dir zu beleuchten, weil du sitzt ja hier als Mensch, also Andrea Scholz, und gleichzeitig ja auch in einer Position, so ein bisschen, weiß nicht, wer das Harvardsche Verhandlungsmodell kennt, was ja so in die Welt gekommen ist, damit man irgendwie eigentlich besser oder effektiver verhandeln kann, aber ist das ja irgendwie ein ganz schönes Framing, weil irgendwie ist es ja so, dass jede Organisation immer irgendwie aus Positionen oder vielleicht jetzt in anderen Organisationsformen Rollen, wie man sie ja heute bezeichnet, besteht und gleichzeitig immer aus Menschen, weil, wie gesagt, diese Positionen und Rollen sind ja an sich eigentlich nur eine Hülle, also irgendwie nur ein Kästchen in irgendeinem Organigramm und irgendwie muss da ja irgendwie ein Mensch drin sitzen und diese beiden Entitäten, würde ich jetzt fast sagen, die machen das ja irgendwie und da eben auch spannend. Also zum einen mal, jetzt haben wir viel über die Position, aber irgendwie auch schon viel über den Menschen, Andrea, erfahren. Und gleichzeitig aber auch irgendwie so eine Art Spannungsfeld kann da ja manchmal entstehen. Ne? So, wenn ich jetzt den Menschen Andrea frage, dann erzählt sie, ich war bei Permakultur und habe da ganz viel gelernt. Und dann gibt's aber auch eben diese Rolle oder die Position, die du bekleidest oder aktivierst, so würde ich es fast eher bezeichnen. Und dann gibt's ja Spannungsfelder und gleichzeitig aber auch, und vielleicht steigen wir so mal ein, der Mensch Andrea, der ja noch ganz andere Dinge vielleicht tut. Möchtest du da auch nochmal irgendwie was mit uns teilen? Und vielleicht sogar dann auch, ob da ein Spannungsfeld für dich entsteht aus diesem Bild. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, wenn ich das jetzt hier so beschreibe.
Ja, gerne. Ja, ich würde vielleicht auch von dem, was du gerade erzählt hast, nochmal einmal auch ganz kurz zu meiner Rolle zurückgehen, weil ich da irgendwie auch noch ein Beispiel habe, was, glaube ich, ganz gut passt, auch zu diesem, was du sagtest, ne? Wir wollen jetzt auch nicht nur über Stresslevelreduktionen sprechen, sondern wir müssen ja irgendwie auch Ergebnisse schaffen und messbare Ergebnisse. Und es braucht wie bei allem wieder diese Balance. Und da vielleicht auch nur noch mal, um ein Beispiel zu nennen, wie wir das, glaube ich, also wie ich das erlebe in meinem Unternehmenskontext, was es braucht, um da wirklich auch auf beiden Ebenen wirken zu können. Also bei uns ist es halt so, dass wir neben dem Team Green natürlich ganz offizielle, ich nenne es jetzt mal Governance-Strukturen haben, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und wir da zum Beispiel, ja, wir haben so ESG-Labs gegründet in jedem Geschäftsbereich. Also ich bin in meiner offiziellen Rolle mittlerweile auch Nachhaltigkeitsmanagerin, aber nicht im Nachhaltigkeitsteam, sondern ich sitze bei uns im Privatkundenbereich, also sehr nah am Kunden, sehr nah an unseren Partnern und begleite da die, also verantworte da die Circular Economy-Themen hauptsächlich. Und da haben wir genau diese ESG-Labs gegründet und das gibt es in ganz vielen Geschäftsbereichen und das Ziel ist natürlich ganz klar, in unseren Klimaplan reinzuarbeiten mit messbaren Ergebnissen und da geht es dann auch wirklich einfach um die harten Fakten, wie welches Wissen müssen wir aufbauen, welches Know-how braucht es und das sind auch die Orte, an denen wir in die ganz konkreten Geschäftsmodellthemen reingehen. Ne? Also wo wir einfach jetzt, um auch nochmal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, im Team Green gemerkt haben, wir sind nicht diejenigen, die aus dieser, sage ich mal, eher inoffiziellen Rolle heraus an die ganz harten Nüsse rangehen können. Wir sehen uns in der Rolle, kulturschaffend zu arbeiten, mit sehr viel Eigeninitiative und Engagement und Authentizität in die Mitarbeiterschaft zu wirken. Während natürlich diese offiziellen Strukturen da auch wirklich viel härter messbare Elemente haben. Das heißt nicht, dass an der Stelle nicht auch das Thema Kulturwandel eine große Rolle spielt und natürlich auch aus offiziellen Rollen begleitet wird. Das machen wir jetzt nicht als Team Green alleine. Aber ich glaube, das zeigt nochmal ganz schön, wie wir auch in Unternehmen Strukturen schaffen müssen, die auf diesen verschiedenen Ebenen wirken und die natürlich dann auch die oberste Führungsebene in diesen Strukturen mit einbindet. Also es muss eigentlich von allen Seiten kommen und es muss in der inneren Nachhaltigkeit genauso wie mit dem äußeren, ne, was muss jetzt wirklich ganz konkret, welche Services braucht es, was muss auf die Straße gebracht werden. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir halt schaffen und das müssen wir natürlich dann beides in die Breite tragen. Genau, und ja, und dann gibt es das Spannungsfeld zwischen, was macht man eigentlich auf der Arbeit und was macht man sonst auch noch als Mensch darüber hinaus. Und ja, ich glaube, bei mir war das auch da tatsächlich so ein bisschen mit diesem Aha-Moment, mit diesem Moment vor, sage ich mal, mittlerweile 6, 7 Jahren, als ich gemerkt habe, okay, ich muss einfach mehr für unsere Zukunft machen und ich möchte das machen und ich werde das machen. Und die Frage ist nur noch, wo? Ab dem Zeitpunkt begann bei mir so diese Reise, diese Suche nach das, wo kann ich das eigentlich tun? Wo sind meine größten Hebel der Wirksamkeit? Und ich glaube, wir alle kennen wahrscheinlich diesen ersten Moment von, okay, was kann ich zu Hause so ein bisschen anders machen? Dann aber schnell zu erkennen, ja, genau, auch alles wichtig. Ne? Ich sag nicht, dass es nicht relevant ist, dass wir da alle natürlich unsere Kaufentscheidung überdenken und damit auch klare Signale setzen. Aber es löst auch schnell so einen Frust aus von, okay, das reicht mir jetzt irgendwie nicht und ist das jetzt wirklich der relevante Hebel und wo kann ich irgendwie das System beeinflussen, ne? Wo kann ich größere Akzente setzen? Und das war dann einfach eine sehr, sehr spannende Reise für mich auch persönlich, weil ich so gemerkt habe von, okay, was ist in meinem Arbeitskontext? Okay, ich habe gemerkt, boah, ein riesiges Unternehmen, super viele Hebel. Wenn wir da anfangen, was zu verändern, ist der Hebel viel größer, als wenn ich das nur bei mir zu Hause in der Küche mache. Und dann, ja, auf dieser Reise für mich zum einen auch über verschiedene Fortbildungen und so, wie gesagt, ich komme aus dem Controlling, ich habe dann so ein bisschen über Fortbildung auch meinen Weg in die Nachhaltigkeit und Circular Economy Themen gefunden. Ja, zum einen zu merken, was die Kraft des Miteinanders ist, also sich Gruppen anzuschließen, die vielleicht auch gedanklich schon ein paar Schritte weiter sind, die einen mitreißen können, die einem neue Türen öffnen, neue Inspirationen geben. Also um mal konkret zu sein, ich bin zum Beispiel relativ früh auf dieser Reise in der Cradle-to-Cradle-NGO aktiv geworden im Ehrenamt. Und das war für mich so ein Zugang auch zu so einer neuen Welt, zu ganz tollen Menschen, zu ganz tollen Ideen, zu sehr auch zukunftsgewandten, positiven Denken. Also ich meine, klar, wir kriegen, glaube ich, die Probleme, die kreisen natürlich viel in unseren Köpfen, keine Frage, aber wie schaffen wir das, in etwas Aktives, Positives zu kommen? Und da war jetzt bei mir persönlich zum Beispiel das Thema Cradle to Cradle sowas Lösungsorientiertes, ne? Etwas, wo wir sagen, hey, wir können Wirtschaft anders denken, wir können anders designen. Und auf einmal merkt man geht durch die Welt und hat viele Produkte in der Hand und denkt sich so, was machen wir da eigentlich im Produktdesign? Also warum machen wir das so? Wie schräg ist das eigentlich? Und auf einmal ist dieser Schalter umgestellt und man kann das gar nicht mehr abschalten. Das ist dann nicht mehr so wie, ah, okay, jetzt bin ich in der Rolle und jetzt gerade mache ich das und danach. Sondern nein, es ist irgendwie da. Und ab diesem Moment begleitet einen das dann halt auch so durch das Leben, auch außerhalb der Arbeit. Und ja, ich persönlich habe dann so ein bisschen, ich habe auch mal so ein bisschen in die Politik reingetastet, habe dann gemerkt, ah, das ist jetzt vielleicht, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt war das nicht so mein Feld. Ich habe dann, wie gesagt, die NGO gefunden. Ich habe dann über auch eine sehr coole Weiterbildung an der Cambridge Uni für mich auch nochmal festgestellt, dass ich, um zum Beispiel im Unternehmenskontext zu wirken, gar nicht unbedingt in diese eine zentrale Nachhaltigkeitsabteilung muss, sondern diese Überzeugung von every job is a climate job. Also ich bin genau richtig da, wo ich bin, und wir alle können auch in unseren Arbeitsrollen Veränderung treiben. Da bin ich wirklich der Überzeugung, dass egal was man macht, man kleinere oder größere Hebel hat. Das war irgendwie auch noch so ein spannender Erkenntnispunkt. Und dann habe ich halt gemerkt, dann ging es bei mir Richtung zwei Kinder, ne, Kita und Schule. Dann ging es so ein bisschen in die Frage von, was kann ich dort eigentlich tun? Ne? Da kommen einem dann auch sehr, sehr viele Ideen. Und wir haben zum Beispiel bei uns in der Kita einen Naturgarten gegründet, jetzt vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr. Und das ist auch so eine schöne Erfahrung, sich damit mit anderen Eltern zusammenzuschließen und zu merken, alle haben Bock, man kriegt so schönes Feedback von den Kindern, von den Erziehern, und es entsteht so eine Bewegung. Und es hat aber auch gedauert, jetzt bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, dass wir wirklich irgendwie nochmal Bäume gepflanzt haben und nochmal mehr Hochbeete aufbauen und. Das war tatsächlich auch eine mehrjährige Reise. Also auch da zu sagen, wie gehe ich auch in kleinen Schritten vor, wie bin ich nicht zu ungeduldig, wie lasse ich etwas entstehen, was sich dann auch nachhaltig etabliert, was wirklich auch von der Kita integriert wird. Ne? Das war tatsächlich mal die große Frage, wie machen wir etwas, was jetzt nicht nur so ein Schnellschuss ist, der dann nach einem Jahr wieder irgendwie dann die Energie raus ist, sondern wie halten wir die Energie hoch? Und das war für mich auch spannend, weil ich wieder anfangs merkte, wie ich so dachte, ach komm, einfach direkt loslegen. Und da wurde ich dann auch ein bisschen gebremst. Das ist auch gut, dass ich da ein bisschen gebremst wurde. Und jetzt entsteht, glaube ich, tatsächlich etwas, wo ich der Überzeugung bin, das kann sehr nachhaltig an diesem speziellen Ort für diese Kinder wirken. Ja, und das sind dann so Sachen, wo ich merke, sich zu überlegen, worauf habe ich Bock, ne? Was sind die Themen, die mich packen, wo ich auch Lust habe, am Ball zu bleiben, sich auszuprobieren. Und wenn man aber dann was gefunden hat, auch dort wirklich mal am Ball zu bleiben und zu schauen, okay, jetzt gebe ich der Sache mal Zeit, ne, jetzt lasse ich das mal entstehen und binde andere Menschen ein und versuche auch nicht so diese Kontrolle zu haben, sondern all diese Impulse, die dann von außen so kommen, auch aufzunehmen und dem Raum zu geben. Ja, das empfinde ich auch einfach gerade als sehr wertvoll für mich persönlich, gerade bei der Größe der Herausforderung, wenn wir in unsere Welt gucken, ne, gerade gefühlt jeder Blick in die Nachrichten, ja, macht einen ziemlich fertig. Und dann sind es halt gerade diese lokalen, die wirken so klein, diese Sachen, aber vielleicht sind sie gar nicht so klein. Also ich glaube, die sind vielleicht viel, viel wichtiger, als wir uns das manchmal so bewusst machen. Hm. Genau, das ist so ein Beispiel.
Auch wenn ich glaube, dass wir wahrscheinlich die Frage, die ich jetzt stelle, so ein bisschen als Abbinder, ich glaube schon on the fly sozusagen beantwortet haben, möchte ich aber nochmal so dieses Bild, ne? Also die Andrea in ihrer Rolle, in ihrer Position, und dann aber auch der Mensch Andrea. Und dann eben auch so wissend, das ist ja jetzt nicht voneinander getrennt eigentlich zu betrachten, gerade auch, wo wir darüber gesprochen haben. Aber gibt es so das eine, ich sag jetzt mal Learning aus deiner Rolle, wo du sagst, ah gut, dass ich da in so einem Kontext, Business-Kontext unterwegs bin, weil das hilft mir zum Beispiel auch in meinen, in Anführungszeichen, privaten Kontexten. Und natürlich auch umgekehrt. Ah, gut, dass ich als Mensch hier im Grunde mich damit beschäftige, und das nehme ich wirklich auch so mit in mein tägliches Wirken, Doing, in den täglichen Business-Kontext nehme ich das mit. Also, wie gesagt, einfach nur eine offene Frage. So, gibt es da so dieses eine, wo du sagst, und wahrscheinlich gibt es viel mehr, aber gibt es so dieses eine, wo du sagst, ah, das ist tatsächlich an der Stelle ganz klar aus dem Bereich, nehme ich das mit in diesen Bereich. So als, wie gesagt, mal so als Abschlussfrage.
Ja, das ist sicher eine gute und große Frage. Wenn ich so in mich reinhöre, merke ich eigentlich, dass, und das ist eigentlich auch was sehr Schönes, was ich da spüre, das ist, dass ich eigentlich, ich bin, egal wo ich bin. Also, dass, dass das, was mich immer treibt, ist so ein bisschen die Vision und die Überzeugung der schöneren Zukunft. Und ich einfach, aber das heißt einfach, dass ich versuche, an all diesen Orten zu verstehen, wo steht dieser Ort, diese Menschen, ne, diese Organisation und was sind die Anknüpfungspunkte, um diese Veränderung von dort aus zu treiben. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich so ein bisschen, ja, das ist tatsächlich eigentlich eher ein verbindendes Element, zu wissen, man ist so da, wie man ist und man challenged, aber man challenged irgendwie auch auf eine sehr, sehr offene und verständnisvolle Art und Weise. Also gar nicht, geht jetzt nicht darum zu sagen, also ich habe mir das jetzt überlegt, in 10 Jahren muss das so sein und warum ist das jetzt noch nicht so, sondern zu sagen, okay, ich höre zu, ich verstehe, wo wir stehen und aber jetzt lass uns trotzdem mal überlegen, was stellen wir uns vor, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, was ein so ein Element ist, was an allen Stellen ein Erfolgsrezept ist, und das steckt auch ein bisschen in dieser, ja, in dieser Theorie des Wandels, ne, ist wirklich dieses Zusammenschließen von Menschen. Also Zusammenschlüsse auf Augenhöhe, emotionale Auseinandersetzung, ne, wie können wir Freude und Mut aktivieren? Das kann man auf jeden Kontext übertragen, ne? Also das kann man, genau, sei es jetzt unser Naturgarten, sei es der Zusammenschluss in der Cradle-to-Cradle-NGO, sei es das Zusammenkommen in der Humuswerkstatt, im Team Green oder auch in unseren ESG-Labs oder auch meiner, sag ich mal, fachlichen Austausche mit Führungskräften bei Vodafone, ne? Wo ich natürlich auch immer versuche zu sagen, hey, schaut, wo die ganzen Potenziale und die Chancen liegen. Und über diese Aktivierung von Mut, Freude und auch einer positiven Vision wie zu wirken zu können, ne? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich,
ich glaube auch,
tatsächlich ein so ein Learning.
Ich glaube auch, wahrscheinlich ist deswegen, was wir ja auch, also deswegen muss ich auch fast sagen, die Frage ist ja eigentlich auch schon völlig absurd, weil, genau, wenn man ja versucht, ein komplexes System, also etwas Komplexes zu verstehen, was in seine Einzelteile zerlegt, dann zerstört man es. Das sagt ja die Systemtheorie. Deswegen war die Frage eigentlich auch, könnte man sagen, eigentlich überflüssig, weil, wie du schon richtig sagst, es gibt nicht das eine, es gibt so viele auch kleine Dinge, die irgendwie auf einmal zusammenspielen oder irgendwie connected werden. Und ich glaube, deswegen, das hört man ja auch total, finde ich. Also, ne, vielleicht ist nochmal so ein Punkt, wie du auch sagst, es geht wahrscheinlich eher darum, wo sind diese Akupunkturpunkte, wo sind diese kleinen Portale, diese kleinen Eintrittstürchen, die vielleicht gar nicht so groß und exponiert sind, sondern eben auch vielmehr im Kleinen eben sich zeigen und da dann achtsam zu sein, aufmerksam zu sein, ne, so ein bisschen auch, du hattest vorhin Theory U erwähnt, ne, the success of the intervention depends on the inner condition of the intervener, das wahrscheinlich eben auch mehr darauf ankommt, mit welcher inneren Haltung gehst du dahin. Und da glaube ich, und das würde ich ganz gerne auch so fast ein bisschen als Plädoyer, je weniger man so einen missionarischen Auftrag sich selber erteilt, also jetzt den Leuten erstmal erklären muss, wie das Leben hier funktioniert, dass das alles gar nicht so geht, desto weniger anschlussfähig wird's wahrscheinlich. Und so wirkt das auch, wie du sprichst. Und da würde ich jetzt auch sagen, also da hat man irgendwie auch Lust zuzuhören und vor allen Dingen immer mit der Option, dass danach jeder erstmal entscheiden darf, was er damit macht. Ne, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, das nehme ich so mit und das höre ich so raus und finde ich irgendwie auch total berührend und gleichzeitig eben glaube ich auch, dass das wahrscheinlich der richtige Ansatz ist, zumal, und deswegen würde ich fast so ein bisschen als Abschluss sagen, ich danke dir sehr, dass du an dieser Welt auch bei Vodafone, aber auch an dir als Menschen hast teilhaben lassen, wie ihr das so macht und da auch mit aller Verletzlichkeit und allem auch not knowing, ne, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir haben es halt so gemacht und das ist eben, finde ich, vielleicht auch nochmal für jemanden, der da draußen zuhört und die sagen, okay, wie kann man es eigentlich gut machen? Ja, vielleicht ein ganz schöner Ansatzpunkt. Neben allen anderen Kontaktpunkten, die wir jetzt, glaube ich, auch gerade ja in unserem Gespräch genannt haben, also wenn da jemand Interesse hat, dann darf ich, glaube ich, für uns beide sagen, dann stehen wir da auch irgendwie zur Verfügung, um sich mal zu melden und dann kann man vielleicht den einen oder anderen Impuls setzen.
Unbedingt, sehr gerne.
Lieber Andrea, vielen Dank für deine Zeit und dieses, wie ich finde, so schöne und offene Gespräch.
Danke dir, Stefan. Schön, dass ich da sein durfte.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.